herzlich willkommen in der ersten Reihe. Heute ist Katharina hier. Ich nenne Katharina übrigens Kathi, habe ich mir gerade überlegt. Ich finde, Kathi klingt ein bisschen netter. Ist das für dich in Ordnung?
Das ist absolut in Ordnung. Ich glaube, Katharina werde ich auch nur genannt, wenn ich irgendwas verbrochen habe. Und von Menschen, die mich noch nicht so gut kennen.
Oh, perfekt. Das kenne ich. Bei mir sagen übrigens auch die Leute immer Franziska, wenn irgendwas Böses ist, wenn was passiert ist. Und sonst sagen sie ja, du Franzi.
Mhm, genau.
Okay, also Franzi und Kathi sitzen heute in der ersten Reihe.
Ganz genau.
Herzlich willkommen, Kathi Thall. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast und richtig schön, dass es geklappt hat. Wir sitzen ja hier gerade in dieser Podcast-Box und ich bin richtig happy. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke dir.
Ja, ich finde es auch toll. Ich muss euch sagen, als ich angefangen habe mit dem Podcast, war es so, dass ich sofort an Katharina Bär gedacht habe als Gast, weil das ganze Thema People Experience für mich ganz stark durch dich auch getrieben ist und ganz viel du präsent bist auf LinkedIn mit deinen Beiträgen und dieses Thema People Experience so wenig im Fokus stand, jedenfalls letztes Jahr. Und deswegen dachte ich, wenn ich einen Podcast mache, lade ich auf jeden Fall Katharina ein. Ach schön, du wirst jetzt ein bisschen rot, ne?
Ja, genau. Das sind jetzt wie meine Haare. Ja, ich bin gerührt. Vielen lieben Dank dafür, weil das bedeutet mir viel, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auch mit diesem Thema in Verbindung gebracht zu werden und irgendwie auch sichtbar zu sein dadurch und eine Stimme auch dafür zu haben. Und deswegen.
Also du hast eine laute, eine sichtbare Stimme und vor allem auch inhaltlich viel zu erzählen. Deswegen werden wir heute inhaltlich wirklich ganz tief in People Experience einsteigen. Und das Zweite, womit ich dich immer verbinde, ist wirklich noch das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Also wirklich, du bist sehr präsent und das ist auch Arbeit, da gehört auch ganz viel dazu. Und das interessiert mich einfach und würde ich auch gerne nochmal nach draußen zeigen, wie man das macht. Und ja, ich glaube, du gehst das auch strategisch an. Ich glaube, es ist einfach auch toll, diese Themen mal zu zeigen, zu erzählen. Ja. Und bevor ich jetzt so viel über dich erzähle, sei doch so lieb, erzähl doch nochmal allen, die dich noch nicht so kennen. Wer bist du? Was machst du? Genau.
Ja, ich bin Katharina Kathi Bär. Ich bin Head of People and Culture Recruiting und Employer Branding bei der Contabo. Wir sind ein internationaler Cloud Hosting Provider und ich bin jetzt Teil der Contabo seit dem 1.7. letzten Jahres. Ich bin aber schon seit über 13 Jahren mittlerweile im People-Bereich unterwegs. War eigentlich immer sehr ganzheitlich aufgestellt, habe also alles irgendwie immer gemacht und habe aber mich so ab 2018 auf die Themen Recruiting spezialisiert und dann auch modernes People-Mindset und dann kam Employer Branding auch sehr, sehr schnell dazu, was noch meine Leidenschaft auch ist und wo ich wie bei People Experience mit dem Herzen auch komplett dabei bin. Und das Ganze war immer in tatsächlich den unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Bereichen, aber immer als Führungskraft und Ausbilderin nach dem Anfang. Also das habe ich eigentlich relativ gehalten, das Level. Und seit 2019 bin ich in der IT unterwegs, bin eigentlich bis auf eine kurze Ausnahme immer auf der Unternehmensseite gewesen und seit 2019, wie gesagt, im IT-Bereich und da bin ich jetzt auch geblieben und seit Mitte letzten Jahres dann auch auf internationaler Ebene. Vorher war ich tatsächlich auch nur im Dachbereich unterwegs und jetzt halt weltweit.
Wow.
Genau.
Aber wirklich wow, weil viel, was du so erzählst, so auch als Karrierethemen, die hast du einfach gerade innerhalb von 2 Minuten mal ganz schnell erzählt, ja? Also so ein Step von Dach auf International oder auch so ein Step von Erweiterung der Themengebiete, die du mit dazugenommen hast, aber auch IT-Bereich. Ist das das, was dich antreibt, dieses ich mag was Neues dazu nehmen und wie machst du das?
Ich glaube, dass ich, also ich bin glaube ich schon eine Macherin, wenn man das so sagen kann, auch wenn das eigentlich ein schlimmes Wort finde ich auch irgendwo.
Das ist überhaupt kein schlimmes Wort, gar nicht.
Ein bisschen schon, weil man muss ja auch mal zur Ruhe kommen, ne? Und aber ich, das verbindet manchmal auch so ein bisschen, wenn man sagt, man ist eine Macherin, so ach, dann hast du schnell Langeweile oder so, habe ich schon öfter mal gehört, wo ich sage, nein, das eigentlich nicht, aber ich liebe Herausforderungen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade wenn es Themen gibt, wo ich genau weiß, das geht besser oder das reizt mich auch zu sehen, wie weit man mit diesen Themen gehen kann oder was man gestalten kann, was man ja mit schaffen kann, das treibt mich eigentlich an, einen Footprint zu hinterlassen. Und genau das habe ich in der alten Company gemacht, als ich eben Recruiting auf ein neues Level gehoben habe, die ersten Steps für Employer Branding gemacht habe und vor allem diesen Transformation Change von diesem altbackenen HR hin zu einem modernen People Experience Mindset. Und genau das Gleiche möchte ich bei Contabo machen. Wir haben auch schon, seitdem ich da bin, angefangen und haben auch schon sehr, sehr viel erreicht, seit ich da bin. Also jetzt nicht nur ich mit meinem Bereich, sondern auch wirklich seitdem ich auch in der Company bin, wir mit dem ganzen People-Bereich, weil wir gerade wirklich auch alles von der Pike aufbauen. Contabo ist sehr, sehr schnell gewachsen und da sind halt auch gewisse Painpoints entstanden, weil nicht alles halt so mitgewachsen ist in den Bereichen, wie es halt gut gewesen wäre. Und deswegen bin ich auch unter anderem hingeholt worden, um eben Recruiting und Employer Branding von der Pike aufzubauen. Und meine Sparring-Partnerin, die Head of People and Culture Operations und Learning und Development, die ist halt alleine auch nicht hinterhergekommen, weil es irgendwann einfach, alleine schafft man auch im Zweifel nicht alles. Deswegen, wir sind jetzt in einem sehr guten Sparring unterwegs. Wir haben auch da HR quasi schon eliminiert und sind jetzt da People and Culture und sind da moderner unterwegs, was das People-Mindset angeht, haben diesen Transformation-Change schon gemacht. Wir haben halt jetzt mittlerweile auch Recruiting wirklich gut aufgestellt, weil es gab gar nichts. Es gab genau eine Person und ein Bewerbermanagementsystem und keinen Prozess. Die Hiring-Manager haben gemacht, was sie wollen, alles Mögliche. Und ich habe halt wirklich von der Pike auf angefangen, habe angefangen, ein Team aufzubauen. Und jetzt habe ich im ersten Quartal die ganzen Außenplattformen aufgestellt für Contabo. Und jetzt geht's dann auch an mein Herzensthema und wirklich dann an die Employer-Branding-Strategie, die wir dann aufstellen wollen. Weil das ist sehr, sehr spannend bei Contabo. Wir haben eine Group. Das heißt, wir haben eigentlich drei Brands, die in dieser Group vereint sind. Contabo, VS Hosting und G-Portal. Und gerade G-Portal ist mega spannend, weil das eine Gaming-Company ist. Also wir stellen da Server für die Gamer bereit mit kürzesten Reaktionszeiten und so weiter. Und das natürlich auch nochmal in dieser Group als Brand mit zu vereinen, die eigentlich wirklich schon eine eigene Brand ist. Das wird es auch nochmal sehr, sehr spannend machen und auch vor allem Contabo bekannter zu machen. Weil obwohl Contabo ursprünglich in Deutschland gegründet wurde und aus München kommt und dann international geworden ist, ist es tatsächlich eher international bekannt als hier national.
Ich finde das total toll, spannend, dass du das erzählst. Wusstest du schon immer, dass du dahin willst und wie bist du denn am Anfang zu Personal gekommen?
Ich wollte nie in den Personalbereich tatsächlich. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch in einem Podcast oder so noch nie erzählt.
Aber du hast gesagt, ich darf alles fragen.
Du darfst alles fragen, natürlich. Aber es ist, fällt mir gerade auf, wo wir drüber reden. Ich habe darüber noch nie gesprochen. Personal bin ich reingerutscht tatsächlich. Also ich habe Jura studiert ganz ursprünglich mal.
Ja, spannend.
Nach dem Abitur bin ich direkt ins Jurastudium gegangen, weil ich immer Staatsanwältin werden wollte. Ich habe auch in der Laufbahn der Schule alles dafür getan, neben Projekte am Gericht, Teen Court hieß es damals und so, Rechtskunde auch im Abi gehabt und so Geschichten. Also ich habe mich da voll drauf spezialisiert und habe dann aber nach der Zwischenprüfung gemerkt, auch weil ich mir eine falsche Uni ausgesucht habe tatsächlich, dass ich wirklich eigentlich auch so gar nicht so glücklich bin, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte und gewünscht hatte. Und mir das einzugestehen, das hat zwar ein paar Monate gedauert, aber ich habe halt gemerkt, wenn ich morgens aufstehe, treibt mich nichts mehr an. Ich bin nicht mehr happy und ich weiß gar nicht, wofür ich eigentlich aufstehe. Und dann bin ich halt eigentlich aus einem Nebenjob heraus wirklich damals bei P&C gelandet, habe da eine verkürzte Ausbildung im Personalwesen gemacht und dann habe ich da den Karriereleiter angefangen oder bin da im quasi People-Bereich wirklich die Karriereleiter angefangen hochzuklettern, habe noch ein Fernstudium nebenher gemacht, habe den Ausbilder nebenher gemacht, habe die Employer Branding Managerin dann auch vor ein paar Jahren noch gemacht und halt mich immer durch berufliche Stationen, aber eben auch Fortbildung nebenher dann in dem Bereich weitergefuchst. Und ich war ich bin in der Ausbildung schon zur Führungskraft ausgebildet worden und war direkt nach der Ausbildung halt auch stellvertretende Abteilungsleiterin. Und dadurch, dass ich damals noch im Konzern war, hatte ich in den Verkaufshäusern auch bis zu 120 People unter mir. Also davon waren 60 Festangestellte und um den Dreh 60 auch studentische Aushilfen damals. Wo man schon auch eigentlich fast auch nicht mehr von richtiger Führung sprechen kann, weil das so eine Menge ist. Aber wir waren halt auch ein Führungsteam entsprechend dabei. Mhm. Ne? Also ich war da nicht die einzige Führungskraft, aber war eine sehr, sehr spannende Zeit und gab sehr viele Learnings. Und so hat sich das entwickelt, immer auch mit den ganzen Stationen.
Wie hat dann dein Umfeld damals reagiert, als du so gesagt hast, ich mache jetzt übrigens nicht mehr Jura, weil die kannten dich ja dann alle so als, ich mache auf jeden Fall Jura, ich bin Staatsanwältin. Du bist ja auch sehr straight.
Ja, genau. Ich bin eigentlich wirklich ein sehr organisierter und durchgeplanter Mensch. Aber habe auch mit den Jahren gelernt, immer mal mehr einfach mal machen ist auch nicht verkehrt. Und auch dann auch mal auf die Nase fallen und dann eben wieder aufstehen und ein Learning draus ziehen. Das ist das Wichtigste. Den Fehler dann vielleicht nicht nochmal machen. Genau. Und mein Umfeld war, ja, oder hat sehr durchwachsen reagiert, sag ich mal so. Die einen haben sie gesagt, ja, ich habe dich da auch ehrlich gesagt nie gesehen. Die anderen haben gesagt, oh, das ist aber, wir haben dich total in der Rolle gesehen. Und ja, also es war gemischt, würde ich sagen. Aber als sie dann gemerkt haben, dass ich ganz anders aufgegangen bin und ganz anders auch mit der Passion dahinter stand, haben, glaube ich, relativ schnell alle gemerkt, dass das dann vielleicht doch der bessere Weg war. Aber manchmal kommt man auch mit Umwegen ans Ziel.
Ja, toll. Sie sind ein großer Mutmacher hier auf jeden Fall für alle, die jetzt zuhören. Ja, es ist nicht immer so, dass der erste Weg, irgendwie den man wählt, auch der sein muss, den man auch später macht und in dem man erfolgreich ist. Genau. Denn super erfolgreich, Kathi, bist du ja jetzt in deiner Rolle. Du bist ja unglaublich sichtbar, auf vielen Bühnen präsent, auf vielen Konferenzen. Was ich mich immer frage, ist, wie managst du das eigentlich mit deinem Job und den ganzen Tätigkeiten? Das interessiert mich tatsächlich.
Das ist tatsächlich, ich habe eine ganz tolle Vorgesetzte, die Lisa, und die supportet mich wirklich ganz, ganz toll, was ich auch sehr, sehr schätze, weil ich genau weiß, dass es halt auch nicht selbstverständlich ist, aber sie ist auch jemand, der das Thema, ja, Female Empowerment, dem das sehr, sehr wichtig ist und auch gerade sagt, dass man auch als Frau, wenn man eine Stimme hat, das auch dann halt gerne auch zeigen darf und da auch gerne präsent sein darf, und deswegen supportet sie das auch sehr gerne. Und ich bin ja auch immer als ich sage nicht gerne Corporate Influencer, weil Influencer ist das nicht so das Wort, was ich mag. Ich bin eher so als Corporate Botschafter ja auch immer unterwegs. Ne? Also in der Company, in der ich bin, und das ist Contabo, fühle ich mich wohl, da gestalten wir viel, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da noch viel mehr erreichen können, und das möchte ich halt auch nach außen präsentieren. Und auch wenn es in der Company mal nicht gut läuft oder wenn man halt weiß, man muss sich optimieren, wichtig ist, man erkennt es und man macht's, und genau das präsentiere ich halt auch, und ich möchte halt Contabo auch bekannter machen, und deswegen bin ich ja auch nicht nur, also ich bin nicht als Katharina Bär im ersten Step unterwegs, sondern ich bin als Katharina Bär von Contabo unterwegs, also für mich gehört das zusammen, und ich denke, deswegen ist das auch was halt supported wird, auch natürlich von der Firma aus.
Ja, ist für deine Firma ja auch ein großer Mehrwert, weil du die Firma dadurch ja berühmt machst, so ein bisschen famous über dich, und du bist halt, wirst mit dieser Firma verknüpft einfach, ja.
Ja.
Oh, toll, dass du die Chance hast. Lass uns doch mal in die Top- oder Flop-Reihe einsteigen. Ich finde, das passt jetzt hervorragend.
Okay.
Und steht nicht auf meinem Zettel, aber deswegen starten wir trotzdem deswegen damit. 70 oder 130%?
130.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weil du hast doch vorhin gesagt, einfach mal machen.
Ja, doch, ist richtig, aber ich bin halt, hast du ja auch schon gesagt, sehr ehrgeizig. Und wenn ich was mache, dann möchte ich das schon gut machen und habe da auch sehr hohe Ansprüche an mich. Deswegen 130.
Mega. Stadt oder Land?
Stadt.
Auto oder Bus?
Auto.
Düsseldorf oder Köln?
Köln.
Teenager oder Kleinkind?
Teenager.
Retention oder Talent Attraction?
Oh, das ist schwer, aber Talent Attraction.
Das liebe ich am meisten. Südtiroler Schinken oder Marmelade?
Marmelade.
Ich könnte mich da überhaupt nicht entscheiden. Ich würde immer alles nehmen.
Ich bin eher der süße Mensch, deswegen ja. Marmelade.
2 Jahre im gleichen Job oder 8 Jahre im gleichen Job?
Oh. 8. Ich war fast 10 Jahre bei Peek & Cloppenburg. Im Endeffekt. Und mit dem, wie ich mich entwickelt habe, definitiv, oder wie ich das in einer Firma, wenn ich mich entwickeln kann in der Firma und Footprint kreieren kann und da was erreichen kann, dann 8.
Das ist auch eine lange Zeit, 10 Jahre bei P&C und dann zu gehen.
Ja.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Kurz vor dem Jubiläum bin ich gegangen, genau, ja.
Du wolltest die Urkunde nicht haben, oder?
Die Urkunde wollte ich nicht mehr haben, nein.
Was hat dich denn dazu gebracht, dass du gehst?
Tatsächlich ist es gewesen, dass ich war ja in den Verkaufshäusern im Personalbereich tätig, und ich wollte in die Zentrale in Düsseldorf, weil ich da einfach mehr hätte gestalten können in Bezug auf People Management und Recruiting und dann vor allem auch Arbeitgeberattraktivität. Und in den Verkaufshäusern bist du halt sehr speziell auf den Bereich eingestellt, Kassen- und Verwaltungswesen, weil eben da die meisten People drin sind. Und du hast halt nur die Möglichkeit, mehr unterwegs zu sein, dich nicht zu fokussieren und spezialisieren. Und weil ich tatsächlich auch immer sehr positives Feedback gekriegt habe, hatte man auch vor, mich in den Verkaufshäusern zu lassen und mir dann eigene, entsprechend in anderen Verkaufshäusern mich dann zu platzieren und so weiter. Und das war dann nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe, auch weil ich eben das Fernstudium nebenher gemacht habe, den Ausbilder nebenher, und ich wollte halt einfach ein bisschen mehr.
War das schwer für dich, den Step rauszumachen, und wie hast du das geschafft?
Das war schwer für mich, weil ich privat mag ich Mode auch sehr gerne. Ich liebe das Thema Fashion, und deswegen habe ich das auch immer gemocht, das so zu verbinden, weil Peek & Cloppenburg ist ja nun mal ein sehr traditionelles Modeunternehmen hier in Deutschland auch. Und war ein schwerer Step für mich, weil es halt dann auch ein Sprung ins Ungewisse war, was ganz Neues. Ich habe dann den Schritt von der Unternehmensseite weg auf die Personaldienstleistungsseite gemacht. Und das war schon schwer und war auch teilweise nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen bin ich auch direkt, also relativ zügig. Also es war eine Station, die eigentlich so nicht geplant war, dass ich halt nur so kurz da bin, ehrlicherweise. Habe aber gemerkt, KPIs nur im Mittelpunkt, die Menschen stehen nicht im Mittelpunkt, kein Footprint kreieren, ich kann nichts irgendwie Kreatives tun, das war halt nicht meine Welt, und deswegen bin ich wieder quasi so ein bisschen geflohen auf die Unternehmensseite und muss auch tatsächlich sagen, ich würde nie wieder zu einem Personaldienstleister gehen, weil das nicht meine Welt ist.
Ja, die strategische Arbeit, ne, die man in einem Unternehmen machen kann, und den Mehrwert ist, glaube ich, auch das, was dich so auch antreibt, ne,
ja,
zu sehen, was kommt als Mehrwert raus von dem Thema, was ich mache.
Genau.
Meine letzte Top- oder Flop-Frage ist: Data-driven oder Free-Floating?
Da muss ich sagen, Free-Floating, weil wenn ich Data-driven sage, dann kriege ich von ein paar Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich enger im Kontakt bin, bei uns im Netzwerk eins auf dem Hut, weil ich finde KPIs wichtig, und ich finde es auch wichtig, dass die Zahlen auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil dadurch kann man auch sehen, was man verbessern muss, und vor allem ist es auch einfach wichtig, um gewissen fürs Reporting einfach auch für sich zu sehen, wie performen wir vielleicht in manchen Dingen auch. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich würde jetzt nicht nur nach Zahlen, Daten, Fakten gehen, weil da fehlt mir dann wieder das Persönliche, das Menschliche und gewisse Sachen, wo man eben auch gucken muss, wo einem Zahlen eben am Ende nicht nur hinbringen. Da ist für mich immer noch ein bisschen mehr.
Okay, total spannend, weil also ich bin ja ganz großer Fan von Kennzahlen und bringe auch viele Themen, die ich anfasse, von denen ich denke, die sind relevant, eigentlich auch nur in die Sichtbarkeit durch diese Kennzahlen. Was ist deine Strategie, um die Themen sichtbar zu machen, wenn es nicht Kennzahlen sind?
Das kommt auf das Thema an. Also ich bin tatsächlich auch so, dass ich versuche, Dinge dann einfach mal zu machen, um zu gucken, wie läuft's, um dann halt zu schauen, wie ist es. Wie gesagt, Kennzahlen zur Unterstützung hole ich mir immer sehr, sehr gerne, weil es ist einfach ein guter, gerade wenn man was durchsetzen möchte, ist es einfach ein guter Beleg, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich challenge nicht nur nach Kennzahlen, also auch mein Team beispielsweise. Natürlich sind Kennzahlen wichtig, aber ich würde auch niemals einheitliche Kennzahlen nehmen, mit denen ich mein Team challenge und die aber auch gleichzeitig dann nach oben reporten. Also ich gebe andere Kennzahlen nach oben beispielsweise als die, mit denen ich mein Team challenge, weil das ist halt ein Unterschied, wo gucke ich halt hier, welche Zahlen sind hier wirklich wichtig und welche brauche ich und welche muss ich nach oben geben, wie Time to Hire etc., was man eben braucht, ne? Und wenn ich halt was Neues einführen möchte, wo es vielleicht aber auch noch gar keine Kennzahlen so richtig gibt, dann versuche ich einfach mal zu machen und gucke und versuche aus den Erfahrungen halt das darzulegen und zu verargumentieren. Klappt auch, wenn man es entsprechend verargumentiert, da muss man dann halt gut schauen. Aber man hat beispielsweise auch nicht von allem Kennzahlen. Also Contabo jetzt zum Beispiel, bis ich jetzt kam und ein Reporting eingeführt habe fürs Recruiting, gab es hier keine einzige Kennzahl, also nix, es war nix da. Und ich habe jetzt habe ein Reporting erstellt und so, aber auch gerade jetzt für Employer Branding, die ersten Schritte für die Außenplattform, wie will ich verargumentieren, dass wir ein Indeed Employer Branding Profil brauchen? Ich kann keine Kennzahlen vorlegen. Deswegen habe ich halt gesagt, das und das stelle ich mir vor, so und so möchte ich es machen, das ist wichtig aus den und den Gründen, kann uns den und den Mehrwert bringen und habe halt dann verargumentiert sozusagen, ohne dass ich halt jetzt harte Zahlen, Daten, Fakten hatte. Und so kann man halt auch dann irgendwie vorankommen, wenn man möchte.
Ist ich finde das spannend.
Zahlen
das ist
halt, einfacher.
Genau, und das ist halt aber auch eine Strategie, ja. Man hat nicht bei jedem Thema von Beginn an gleich ein Kennzahlen-Set, was man nutzen kann. Ich persönlich liebe das ja immer, das dann auch aufzubauen und zu sehen, dass da was kommt.
Genau.
Aber man muss am Anfang auch manchmal mit was anfangen.
Ganz genau, ja.
Dein Thema, und unser Podcast ist ja hier im HR New People Experience, ist People Experience.
Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt mich mit Leuten unterhalte über People Experience, dann weiß eigentlich niemand wirklich, was damit gemeint ist, weißt du?
Ja.
Es ist wie so ein Begriff, über den du stolperst und der angewendet wird. Und deswegen würde ich gerne den Moment nutzen, um mit dir über People Experience zu sprechen und zu fragen, was ist dein Verständnis von People Experience?
People Experience ist für mich ein modernes People Mindset, in dem eine ganzheitliche Betrachtung von allen Menschen, also wirklich auch der individuellen Person vorgenommen wird in der Company oder außerhalb, also beginnend von dem Touchpoint mit dem Recruiting bis hin zum Offboarding, also wirklich ganzheitlich betrachtet und damit halt auch einzahlend auf alle Bereiche, Retention, aber auch Recruiting und natürlich auch im Endeffekt für einen Mehrwert für die Arbeitgebermarke durch eben auch den Effekt auf Employer Branding am Ende. Also die ganzheitliche Betrachtung eines modernen People Mindsets und vor allem auch diesen anderen Fokus auf Menschen zu haben. Das ist wirklich People Experience. Das sagt der Begriff für mich auch schon aus. Wir haben hier People, also die individuelle Betrachtung der Menschen und die Experience, was die Erfahrung mit jeder Interaktion ist, die wir haben. Und das gelingt durch Transparenz und Wertschätzung und natürlich indem wir halt durch diese Begriffe und durch das, was wir dadurch auch leben im Endeffekt, durch diese Haltung, die wir damit auch nach außen tragen, auch wirklich das spürbar anders machen. Und da kommen natürlich dann, das tragen wir durch Werte und Emotionen am Ende. Und Transparenz und Wertschätzung sind hier unabdingbare Punkte eigentlich, die diese People Experience am Ende ausmachen. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil meiner Speakings, wenn ich zu diesem Thema spreche, weil ich halt dann immer erzähle, wie kommen wir denn zu dieser modernen Haltung überhaupt?
Was mir so an People Experience gefällt, ist, dass es ein aktives Wort ist, nämlich Experience. Die kann man übrigens auch messen. Ich glaube, wir werden jetzt noch häufig über Daten sprechen. Aber tatsächlich ist es ja etwas, was Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen im Laufe ihrer Arbeitszeit erleben und wie ihre Erlebenswelt ist, ja. Und dass wir sozusagen als Beobachtende diese Erlebenswelt erfassen und damit was machen.
Mhm.
Habe ich das so richtig erfasst, wie du das auch siehst?
Finde ich schon, ja, auf jeden Fall. Du hast es mit anderen Worten gesagt, aber ja, im Endeffekt kommt es auf dieses spürbar andere Erlebnis an und das in allen Bereichen, in allen Touchpoints. Und das macht am Ende den kleinen, aber feinen Unterschied und gibt am Ende der Company auch den Mehrwert, wenn sie nach People Experience geht.
Du hast ja zweimal sozusagen das andere Erlebnis genannt, was halt heißt, dass es vorab ein Erlebnis gegeben haben muss, was sozusagen Messpunkt A ist und das andere, das bessere ist dann Messpunkt B. Und wie unterscheiden die sich?
Also nehmen wir beispielsweise meinen Speaking-Schwerpunkt zu dem Thema, wenn ich jetzt sage, okay, wie schaffe ich diese moderne Mindset-Haltung, People Experience, dieses moderne People-Mindset einfach. Nehmen wir mal die Personalabteilung. Wir sind Human Resources. Alleine das ist für mich schon sehr altbacken, weil alleine in Human Resources dieser Begriff Ressourcen drin steckt. Ressourcen ist ja auch nicht nur altbacken, sondern hast du direkt Kosten im Kopf. Und wenn man es auf eine Personalabteilung oder auf eine People-Abteilung einfach bezieht, ist es ja auch so, ja, die People-Abteilung, wofür ist die eigentlich da? Niemand weiß eigentlich, wer was macht. Im Zweifel schaffen sie nichts, sie machen keinen Umsatz, sie sind nicht, blockieren im Zweifel immer nur alles. Also, oder sind halt abarbeitende Kräfte werden als abarbeitende Kräfte gesehen und nicht als Gestalter oder Experten und Expertinnen in ihrem Bereich. Wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, dann ist mit dieser modernen Haltung oder diesem Transformation Change weg von diesem altbackenen HR, was man eben auch im Zweifel vielleicht noch nach außen in der Company oder auch nach außen dann generell verkörpert, hin zu diesem modernen People-Mindset zu kommen, ist, dass man halt dann quasi gemeinsam sich, das ist zumindest das Beste, wenn man es so tut, als Abteilung gemeinsam hinsetzt und sich im ersten Step auch mal überlegt, hey, was möchte ich überhaupt ausstrahlen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und das nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und was gibt es uns für einen Mehrwert, wenn wir hier was ändern? Macht es uns die Arbeit leichter? Finden wir schneller Personen für die Company? Werden wir besser als Arbeitgeber? Können wir mehr gestalten? Können wir die Menschen auch, die schon in der Company sind, mit ins Boot holen? Das sind alles Fragen, die natürlich dann geklärt werden müssen in der Abteilung mit, so haben wir es auch immer gemacht. Also so habe ich es mit Contabo gemacht, so habe ich es auch damals in der alten Company gemacht, dass wir das halt so dann entsprechend vorangetrieben haben und uns erstmal überlegt haben, warum nehmen uns denn überhaupt alle immer so wahr, wie man wahrgenommen wird und wie kommen wir da weg und wie möchten wir moderner sein, wie möchten wir besser sein und wie möchten wir vielleicht auch den kleinen, aber feinen Unterschied machen, sodass eben auch alle von außen, aber auch von innen sagen, hey, unsere People-Abteilung, die schafft was, die ist cool oder wir fühlen uns hier wohl durch das, was die People-Abteilung auch macht und man auch Mehrwert sieht, selbst wenn wir jetzt keinen Umsatz generieren beispielsweise. Und das ist einfach so der erste Step. Ich sage immer, als erstes kommt diese sichtbare Haltung, dass man eben darüber redet und überlegt, hey, wie machen wir das? Da ist das Rebranding des Namens beispielsweise ein großer Teil von, weil wenn du natürlich Unterstützung hast in Form von ja dem Personalleiter oder Personalleiterin und das von oben in der Company einkippen kannst mit Unterstützung der Geschäftsleitung, so war es jetzt in beiden Steps auch bei mir, macht es das natürlich nochmal deutlich leichter. Es reicht aber nicht eben nur den Namen zu ändern, sei es jetzt People Experience, People in Culture oder nur People, also es gibt ja die spannendsten Namen für moderne People-Abteilungen gerade. Und dann musst du eben diese Haltung auch spürbar machen und das kannst du sowohl im Bereich Retention, aber eben auch im Bereich Recruiting machen und das zahlt beides am Ende auf die Gesamt-Employer-Brand ein. Und das ist halt immer das, was ich sehr gerne predige, sichtbar und spürbar machen. Und das geht halt nicht ohne Transparenz und Wertschätzung in beiden Bereichen, in allen Touchpoints, in allen Interaktionen. Und die Sichtbarkeit ist der erste Step, in dem du nicht nur vielleicht den Namen rebrandest, sondern eben auch sichtbar machst, wer überhaupt für was zuständig ist. Weil das versäumen ganz viele Companies auch. Das ist der erste Step, aber zu sagen, hey, der ist dafür zuständig, der ist da. Ich weiß nicht, du hast es sicherlich auch schon mal erlebt, dass du gefragt wirst nach Abrechnungsdingen oder sonst was, wo du einfach denkst, ja, was ist gar nicht mein Bereich. Also die Kollegin macht das beispielsweise. Ne? Also es gibt ganz viele, die noch nicht mal wissen, wer ist wofür überhaupt auch zuständig. Und sowas sind beispielsweise die ersten Steps, die unter die Sichtbarkeit fallen. Und dann muss man es am Ende natürlich spürbar machen. Die Sichtbarkeit ist dann, wenn du im Fall Recruiting jetzt nimmst, auch natürlich nach außen so ein bisschen der erste Eindruck. Wie treten wir auf? Was haben wir für Informationen stehen auf unseren Seiten nach außen? Und dann die Wertschätzung ist am Ende wie das Versprechen. Wird das auch eingehalten, was da überhaupt steht? Fühle ich das so? Und das sind diese zwei wesentlichen Steps und Punkte, die für ein modernes People-Mindset an diesen zwei Beispielen jetzt kurz ein bisschen detaillierter erklärt, wesentlich das ausmachen.
Gehen wir mal an das Thema Retention rein. Mhm. Ich stelle mir jetzt vor, dass ich dann für mein, sagen wir mal, ich habe ein fiktives Unternehmen und für dieses Unternehmen erstelle ich eine Vision zum Retention, die sozusagen die Vision ist, ich habe das allerbeste MitarbeiterInnen-Erlebnis und dann nehme ich mir unterschiedliche Berührungspunkte entlang des Mitarbeiterserlebnis. Angenommen, jemand steigt irgendwie mit 35 ein und ist bis 45 da. Dann gucke ich, welche Erlebnisse der alles im Unternehmen hat und welche dazu beitragen, dass er eine gute Erlebenswelt hat und dann eine gute People Experience und dann kommen so die Produkte runter, ja, wie zum Beispiel. Klar will ich monatlich mein Gehalt haben. Das ist ja bei dem Mitarbeitererlebnis dann auch doch noch relativ weit oben, dass das einfach auch gut funktioniert. Bis hin zu, ich will unterschiedliche Learnings machen, ich will unterschiedliche Karriere- und Entwicklungsschritte angeboten bekommen. Kann ich eigentlich ganz toll so als Produkte runterbrechen, ja? Ist das so, wie ihr das auch angeht oder wie macht ihr das?
Wir haben direkt eine komplette Touchpoint-Analyse gemacht, also haben immer geguckt, in welchen Bereichen haben die Personen wo mit uns Berührungspunkte und was ist beispielsweise der aktuelle Prozess, was müssen wir verändern, was kann man besser machen, wenn wir jetzt beim Thema Retention bleiben, beispielsweise Onboarding. Wir sind halt wirklich Step-by-Step durchgegangen, wo haben die Personen, egal ob da oder dort, mit uns Berührungspunkte, was sind die aktuellen Prozesse, wie sind die aktuellen Erlebnisse, was sind vielleicht Feedbacks, was wissen wir auch, was vielleicht nicht so gut läuft, wo man sowieso von uns schon auch Input hat, ohne dass er vielleicht von innen oder von extern kam. Und genauso geht man das dann Step by Step durch. Und anhand dieser Touchpoint-Analyse sieht man auch sehr, sehr schnell, welche Erfahrungen und Erlebnisse die Personen, gerade wenn wir jetzt bei Retention bleiben, dann auch im Alltag in der Company haben, sei es beim Thema Benefits, sei es beim Onboarding, wenn es neue Personen sind, sei es vielleicht auch bei Learning und Development, weil alleine wenn das Erlebnis richtig schwierig ist, eine Weiterbildung zu bekommen oder da gar nicht die Möglichkeit für besteht, überhaupt da dran zu kommen. Führungskräfte sind natürlich auch ein Punkt, wo auch eine People Experience immer mit beäugt werden kann. Brauchen die Leute Schulungen? Wie sieht es überhaupt aus? Wie ist denn der Stand überhaupt mit den Führungskräften? Das sind alles diese Touchpoints, kann man entsprechend, wie du sagtest, als Produkte sozusagen runterbrechen und dann halt genau beleuchten und mit jeder Interaktion eben ein Erlebnis schaffen. Das ist eben genau dieser Punkt. Und genau das ist eigentlich das Erfolgsrezept für intern und für extern. Die individuelle Betrachtung der Menschen, was sind die Bedürfnisse, dann die Analyse der Touchpoints, die einzelnen Experience-Punkte und dann hast du entweder eine erfolgreiche Talentgewinnung oder eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung. Das sind so diese, ist quasi einmal zusammengewürfelt.
Ja, finde ich toll. Und ich stelle mir das auch noch so vor, übrigens, jetzt kommen wir wieder zu dem Messen, ja, dass ich da immer irgendwie eine 100%-Skala habe und dann gucken kann an jedem Touchpoint, wie viel stehen wir dann da und dann habe ich auch Vergleichswerte. Ja, stelle ich mir echt toll vor. Was ich auch spannend fand, ist das Thema Führung, was du gesagt hast, weil ja doch Führung auch einen hohen Impact hat auf zufrieden bin ich, wie gerne möchte ich auch bei dieser Company sein und was sind eigentlich meine Erwartungen als Mitarbeiter, Mitarbeiterin jetzt hier, ne, die Kontaktpunkte zu meiner Führungskraft zu haben.
Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich bin der Meinung, dass heutzutage nicht mehr Führung ausreicht, indem du sagst, one size fits all. Das ist nicht mehr der Fall. Du musst dich auf viele Dinge einstellen, du musst flexibel sein, du musst agil sein als Führungskraft und du hast nicht, es gibt nicht mehr diesen einen Führungsstil. Also das ist zumindest meine Meinung. Das merke ich auch immer wieder an mir selber als Head und als Leader. Und du kannst so viel lernen und du musst dich auf so viele Sachen einstellen, die es auch vorher teilweise gar nicht gab. Also alleine jetzt auch in der internationalen Firma merke ich, dass alleine die verschiedenen Kulturen und so weiter, das sind alles Dinge, die du natürlich auch bei der Führung mit berücksichtigen musst. Und was mir halt vor allem auch auffällt, und das ist nicht nur jetzt nicht auf meine Company speziell bezogen, sondern generell, dass sehr viele Fachexperten, Expertinnen einfach zu Führungskräften gemacht werden intern. Ich meine, es ist schön, einen Entwicklungspfad zu haben, dass eben Personen sich intern zu Führungskräften entwickeln können. Aber ich habe leider in der Vergangenheit auch selbst in sehr nahen Konstellationen miterlebt, dass eben Fachexperten, Expertinnen zu Führungskräften gemacht wurden, die überhaupt nicht dieses Führungskraft gehen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also
ich erkläre das mal in meinen Worten, weil für mich ist Führung sozusagen, wer Führung will, muss Menschen mögen. Ja. Und es gibt viele Führungskräfte, die sind einfach nicht gern mit Menschen zusammen.
Ja,
und genau. Ich glaube, das ist einfach relevant, weil man viele Kontaktpunkte und viele Gespräche mit Menschen hat und auch viel Konflikte moderiert oder in Gespräche reingeht. Ja, das meinst du vielleicht mit dem Führungskräfte gehen?
Genau, so, also dieses Gefühl, dieses Gespür auch für Menschen und eben da, wie ich vielleicht auch gewisse Dinge handeln muss, wie ich mit manchen Sachen umgehen muss, vielleicht auch ein bisschen Empathie zu haben, weil da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Fachexperten, Expertinnen vielleicht gar nicht Führungskräfte werden wollten, aber in die Rolle gedrängt wurden und dann aber der Support gefehlt hat, um sie richtig weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich auch immer ein Fan davon, wenn zwei Pfade angeboten werden in der Company, nämlich einmal die Fachkarriere und einmal die Führungskarriere und dass sich dann jeder entsprechend entscheiden kann, weil meiner Meinung nach sitzen sehr viele Personen in Führungspositionen, wo sie gar nicht richtig hinpassen und wo ich persönlich auch wenn ich sie kennengelernt habe, glaube, dass sie in der Fachexpertenrolle deutlich besser aufgehoben wären. Und diesen Fehler kann man eben durch Beleuchtung der Experience und schauen, wie man vielleicht auch einen Führungskräfteentwicklungspfad gestalten kann, auch halt mitschaffen.
Welche Art von Führung würdest du gerne erleben für dich persönlich in deinem Umfeld?
Ei, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich brauche nicht diesen Einführungsstil. Ich möchte, dass sich die Führungskraft, mit der ich zu tun habe, individuell auf Situationen einstellen kann. Und dann auch mit einem gewissen Verständnis vielleicht auch dabei ist, mit einem vielleicht auch Empathie, je nachdem, was für die Situation natürlich wichtig ist. Und das ist auch was ich halt immer versuche. Ich versuche mich sehr auf die individuellen Situationen und Punkte einzustellen und entsprechend dem, was ich da habe, auch zu agieren als Führungskraft. Natürlich muss man im Zweifel auch mal auf den Tisch hauen oder man muss auch mal Dinge vertreten, hinter denen man vielleicht selber nicht hundertprozentig steht. Das gibt es ja auch immer, aber das gehört halt dazu. Aber das kann man auch alles verkörpern, wenn man eben auch eine gewisse Art von, ja, von Gefühl und auch Empathie mit da reinbringt. Und genauso würde ich mir das auch noch mehr in der Zukunft vielleicht von anderen wünschen.
Ja, toll, danke für deine Antwort, weil es ja schon auch eine persönliche Frage und ja. du hast sie genommen. Wir sind relativ am Ende und ich könnte jetzt Ewigkeiten weiter mit dir sprechen.
Ich wollte gerade sagen, das kam mir jetzt aber noch nicht so lange vor.
Ja, es ging mir auch so. Aber die allerwichtigste Frage, weil wir sind ja in der ersten Reihe und das ist schon auch ein Standardthema hier. Wir treffen dich auf einer Konferenz.
Ja.
Und wo treffen wir dich an? Stehst du auf der Bühne? Sitzt du vorne in der ersten Reihe? Setzt du dich nach hinten? Setzt du dich in die Mitte an die Seite? Wo finden wir dich, Kathi?
Wenn ich nicht auf der Bühne selber stehe, dann sitze ich wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Reihe.
Warum?
Weil ich tatsächlich so ein kleiner Nerd bin, was das angeht wahrscheinlich. Und wenn ich irgendwo hingehe, egal ob ich speake oder nicht, ich will immer was mitnehmen. Ich möchte immer Input haben. Ich möchte immer Mehrwert haben und Austausch. Und bei Speakings von Personen, wo ich denke, hey, das Thema ist spannend für mich, da kann ich was ziehen. Egal ob für die Company oder für mich persönlich oder für mein Team, möchte ich auch nichts verpassen und deswegen bin ich eine kleine Streberin und setze mich dann nach vorne.
Oh, Kathi, vielen Dank. Wir haben so viele Themen von dir mitgenommen. Mich hat vor allem begeistert. Also ich meine, Speaking und erste Reihe wusste ich, aber die 130% fand ich total spannend. Und auch deine Story, die du erzählt hast, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist und wie du diese Sichtbarkeit hast, die du jetzt hast, glaube ich, ist sehr inspirierend, einfach auch für draußen, für jeden, der hier zuhört, der einfach nochmal sieht, wie komme ich eigentlich dahin und wie kann ich auch nochmal einen anderen Weg finden. Also ganz herzlichen Dank fürs Teilen. Ich weiß, dass wir uns ganz bald wiedersehen auf der ein oder anderen Konferenz und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit.
Toll, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Mir auch. Bis dann.
Bis dann.